You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für diesen 9. August. Wir blicken heute auf vier verschiedene Prozesse mit fragwürdigem Ausgang. Allerdings jeweils zwei davon aus recht unterschiedlichen Gründen fragwürdig. Zum einen wollen wir nach Bayern schauen, auf Prozesse gegen Abschiebungsgegner vom Mai 31 in Nürnberg und auch auf einen Prozess, der in München geführt wird, gegen einen Demonstrierenden, der gegen das sogenannte Bayerische Integrationsgesetz protestiert hat. Gegen beide werden Prozesse geführt. Zunächst aber wollen wir nach Düsseldorf blicken. Dort fand der Wehrhahn-Prozess sein Ende. Und zum anderen blicken wir auch auf den identitären Prozess bzw. den Prozess gegen Mitglieder der Identitären in Graz. Alex hat sich das Ganze angesehen.
Ja, diese Woche springen wir in den Antifa-Nachrichten in die Gerichtssäle dieser Republik und schauen da zum Beispiel in einen Gerichtssaal nach Düsseldorf. Dominik Schumacher ist aktiv bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf und er erörtert, worum es ging in Düsseldorf.
Vor fast genau 18 Jahren und 4 Tagen, um genau zu sein, explodierte am S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf eine selbstgebastelte Rohrbombe, höchstvermutlich per Fernzünder ausgelöst und verletzte dabei halt ein knappes Dutzend Menschen, zum Teil sehr schwer. Im Folgenden fanden umfangreiche Ermittlungen statt, wo auch direkt der heute freigesprochene Ralf S. Auch zu den Verdächtigen zählte. Die Ermittlungen verliefen dann aber recht schnell im Sande und er wurde wieder laufen gelassen. Dabei sind auch schon sehr kuriose Sachen passiert, zum Beispiel gab es eine Hausdurchsuchung, die gerade mal in seinen beiden Wohnungen, das eine war ein Geschäft, insgesamt nur 45 Minuten gedauert hat. Wobei man dazu noch sagen muss, dass seine Wohnung das ist, was man landläufig unter Messi-Wohnung versteht. Das heißt, er wurde quasi gar nicht durchsucht. Ich würde vermuten, dass das halt auch daran lag, dass man wie so häufig das halt einer neonazistischen Person nicht zugetraut hat, dass sie eine Bombe bauen würde. Und dann ging es halt eben erst sehr, sehr viel später weiter, als dann vor ungefähr 3 Jahren ein Zeuge, mit dem der Angeklagte wegen einer völlig unpolitischen Sache kurzzeitig in Haft war, dem gegenüber hat er oder soll er sich gegenüber der Tat gebrüstet haben. Dieser Zeuge wandte sich damit dann halt an die Anstaltsleitung und so kam das dann wieder auf. Dann wurde jahrelang umfangreich ermittelt, bis es dann vor 1,5 Jahren, also im Januar 2017, zur Verhaftung kam und öffentlichkeitswirksam auch der Prozess wieder ins Rollen kam.
Ja, letzte Woche fand der sogenannte Wehrhahn-Prozess in Düsseldorf ein Ende. Es ging um einen Rohrbombenanschlag von vor 18 Jahren gegen eine Gruppe von Sprachschülerinnen und Schülerinnen, die zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Die Opfer waren überwiegend jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Angeklagte Ralf S. wurde erst 2017 festgenommen, das haben wir eben gehört, auch von Dominik Schumacher. Und nun wurde er freigesprochen, aus Mangel an Beweisen.
Es ist insgesamt ein wirklich großer Berg an Indizien und auch wirklich sehr belastenden Indizien, wo das Gericht aber zu einer anderen Beurteilung kommt. Also das sieht diese Indizien auch, beurteilt diese aber anders. Zu großen Teilen wurde von der Kammer heute Morgen halt erklärt, das könne halt aber auch anders erklärt werden. Das könne zum Beispiel ein Zufall sein oder es könne auch anders interpretiert werden. Wobei dann halt so gewichtige Sachen gar nicht erst benannt worden sind, wie zum Beispiel, also mit am gewichtigsten finde ich dieses Indiz zum Beispiel, das Gericht und die Ermittlungsbehörde sind sich völlig einig darüber, dass eine Zeugin den Täter gesehen hat. Das heißt, als die Bombe explodierte, hat eine Zeugin das gehört, sah aus dem Fenster im 4. Stock und sah dann unter sich dort auf einem Stromkasten einen Mann sitzen. Der Mann trug ein weinrotes Käppi. Sie schätzt ihn ein paar Zentimeter größer ein, als der Angeklagte ist. Da fängt das Gericht schon an zu sagen, dann kann das ja nicht gewesen sein. Wo ich sagen würde, das ist halt auch aus dem 4. Stock und geschätzt. Und sie zeichnete bei der Polizei eine Phantomskizze. Diese Phantomskizze wurde der ehemaligen Lebensgefährtin des Angeklagten Ralf S. vorgelegt und sie entgegnete spontan, das ist ja eine Zeichnung vom Ralf. Das finde ich schon ziemlich kurios und das wurde von der Kammer zum Beispiel in der Begründung heute überhaupt nicht beachtet. Das ist eines von mehreren Indizien, von denen ich finde, dass sie falsch gewürdigt worden sind. Ich bin kein Jurist, aber ich saß fast jeden Tag oder wir saßen insgesamt jeden Tag in diesem Prozess, arbeiten mit Leuten zusammen, die seit 2000 an diesem Fall dran sind. Und es sind sich eigentlich alle, die den Prozess beobachtet haben, aus verschiedenen Perspektiven, journalistisch, fachlich, einig, dass er es gewesen sein muss.
Dominik Schumacher von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf, der einiges zu kritisieren hat, auch beim Blick auf die Situation der Betroffenen, was die Ermittlungen angeht. Für ihn gab es gravierende Ermittlungsfehler der zuständigen Behörden und er kritisiert das Urteil und warnt auch von neuen Anschlägen. Er schaut auch auf andere Urteile dieser Tage.
Nachdem im NSU-Komplex zum Teil milde Urteile gegenüber, also erwiesenermaßen NSU-Unterstützer gefallen sind, und jetzt der Freispruch im Wehrhahn-Prozess, ist das natürlich ein fatales Signal an die gewalttätige, neonazistische bis rechtsterroristische Szene. Salopp gesagt, erzeugt das halt ein, sowas kann man machen und mit ein bisschen Glück kommt man halt durch.
Ja, vor einem Gerichtssaal in Düsseldorf schauen wir nach Graz.
Am 10. und letzten Verhandlungstag gegen die rechtsextremen Identitären in Graz kam es, wie auch zu erwarten war, zum Urteil. Für uns wenig überraschend gab es Freisprüche bezüglich der Mitgliedschaft und Bildung einer kriminellen Vereinigung und für die Verhetzungsvorwürfe. Die Verhetzungsvorwürfe sind im Zweifel für die Angeklagten freigesprochen worden. Das heißt, der Richter hat dann sehr lange darüber nachgedacht und dann doch sich dafür entschieden, einen Freispruch zu geben. Und dann gab es Teilverurteilen für einen Angeklagten bezüglich einer Sachbeschädigung in dem Ort Maria Lankowitz, wo rassistische Parolen geschmiert wurden. Und zum anderen gab es für den Luca Kerbel, der mittlerweile auch sehr gut bekannt ist, Verurteilungen wegen der Vorbereitung einer Sachbeschädigung. Da geht es konkret um das Schneiden dieser Schablonen, die genutzt wurden für solche Sprühaktionen. Und außerdem bezüglich Klagenfurt wegen Nötigung und Körperverletzung gegen den Rektor der Universität Klagenfurt.
Ja, Maria von Prozessreport, einer Organisation, die juristische Prozesse in Österreich vor allem begleitet und hier über einen Prozess gesprochen hat gegen 10 führende Vertreter der Identitären. 7 weitere Angeklagte gab es auch. Das Urteil hat die Gerichtsbeobachterin nicht wirklich überrascht. Die Begründung aber durchaus.
Er selbst hat sich diese Parolen, die verwendet wurden, aber auch die Flugblätter, also die Inhalte der Aktionen genau angeschaut und befunden, dass man sie auch nicht verhetzerisch auslegen kann. Das heißt zum Beispiel bei diesem Slogan Islamisierung tötet, hat er dann, und das finde ich sehr fatal, einen Vergleich gezogen mit, es gibt auch Begriff Slogans wie Rassismus tötet, also eine Gleichsetzung von einem Slogan, der darauf abzielt, dass Menschen auf der Flucht sterben und geschlossene Grenzen auch dazu führen, dass Menschen auf der Flucht nach Europa sterben, gleichzusetzen mit der wirklich rassistischen und problematischen Formulierung Islamisierung tötet und damit auch den Begriff der Islamisierung, der natürlich nicht wie die Identitären das immer behaupten, nur für den radikalen Islam steht, sondern ja für mich persönlich und glaube ich auch für viele andere ganz klar eine Verallgemeinerung von muslimischen Menschen als Bedrohungsszenario darstellt. Für ihn, also den Richter selbst, war es aber dann so, dass man es auch anders werten könnte und der Vorsatz dieser verhetzerischen Wirkung gegen die Angeklagten nicht nachweisbar war.
Lediglich 2 Identitäre wurden verurteilt in Graz, zum Beispiel wegen Sachbeschädigung und Nötigung, auch wegen fahrlässiger Körperverletzung. Vom Vorwurf, dass die Identitäre Bewegung in Österreich eine kriminelle Vereinigung ist, wurden die Angeklagten freigesprochen. Der Slogan Integration ist eine Lüge der Identitären sei eine nicht strafbare Kritik. Der Richter sprach im Prozess von Meinungen, die verbreitet seien und vertretbar sind. Weitere Ausführungen des Landesgerichts in Graz? So eine Art Freibrief für die Identitären in Österreich. Und so lässt sich zusammenfassen, dass Österreich scheinbar nicht den mühevollen Weg Polens geht. Die Justiz in Graz schaltet sich dort scheinbar von alleine gleich.
Ja, zum Nachtrag, was im Blick auf den Wehrhahn-Prozess noch nicht erwähnt wurde. Die Meldung kam am Dienstag rein nach diesem Freispruch im sogenannten Wehrhahn-Prozess. Da hat die Staatsanwaltschaft dann auch Revision eingelegt. Die Staatsanwaltschaft, die hatte nämlich ursprünglich eine lebenslange Haft wegen versuchten Mordes gegen den Angeklagten gefordert und möchte nun eben in der Revision den Prozess nochmal auf Verfahrensfehler prüfen lassen. Wir blicken nach Bayern und zurück auf den 31. Mai 2017 und seine Folgen für diejenigen Menschen, die sich an diesem Tag solidarisch gezeigt haben mit Geflüchteten und eine Abschiebung durch ihre Sitzblockade verhindert haben. Schülerinnen, Passanten, Aktivistinnen, die blockierten ein Polizeiauto, wurden auseinandergeknüppelt, mit Hunden eingeschüchtert und mit Pfefferspray von der Polizei angegriffen. Asef, der Berufsschüler, der abgeschoben hätte werden sollen, der kam in Abschiebehaft, wurde wieder freigelassen. Seine Abschiebung fand bis heute nicht statt. Nun finden seit einigen Monaten mehrere Prozesse gegen die Beteiligten dieser Sitzblockade statt, mit den absurdesten Anklagepunkten.
In dem Prozess wurde mir vorgeworfen, beim Fahrrad mit Kraft geschoben zu haben und hierdurch Polizisten blockiert zu haben. Das heißt, es gibt keine Verletzten, deswegen sind die Vorwürfe nur Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff und Gefangenenbefreiung, weil sie mir unterstellen, dass ich den Abzuschieben dann dadurch hätte befreien wollen. Ja, die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist, dass ich hier Widerstand leisten wolle und dieses Strafmaß schon gerechtfertigt sei, weil, was haben die argumentiert, viel auch mit einer Vorstrafe, die ich schon mal hatte, wegen Widerstand, genau. Und insgesamt muss man natürlich sagen, ja, das ist ja auch ein politisches Verfahren und da auch als Aktivist durchaus ja bekannt bin, auch der Kontext da gesehen werden muss aus meiner Sicht.
Angesichts solcher Tatsachen und Anklagen muss man sich fragen, woher das kommt. Bei dieser Suche nach dem Woher und Warum ist es allerdings elementar, keinen politischen Prozess als Einzelfall zu betrachten, sondern als Ausdruck einer bundesweiten Tendenz. Denn nicht nur in Nürnberg, auch nicht nur in Bayern, werden Menschen aus absurdesten Gründen angeklagt und sogar verurteilt.
Natürlich bekommen wir auch die Fälle mit aus zum Beispiel Hamburg, dem G20-Gipfel, wo es ja auch relativ hohe Haftstrafen gab. Insgesamt sehen wir das natürlich im Kontext des Rechtsdrucks, der Verschärfung. In Bayern war auch das Polizeigesetz im Aufgabengesetz als einer der ersten eingeführt worden. Der Tag selber war ja dann auch noch der Stichtag quasi zur Gesetzesänderung des Paragraphen 114, dieser tätliche Angriff, was ja insgesamt eine Verschärfung und eine Einschränkung der Möglichkeit von passivem Widerstand eigentlich ist. In anderen Bundesländern wäre das vielleicht gar nicht zu einem Abschluss des Ermittlungsverfahrens gekommen oder eingestellt worden, denke ich mal.
Trotz dieser bundesweiten Tendenz will ich hier den Fokus auf Bayern legen, denn hier sitzt die CSU, die die Republik nach rechts treibt. Und hier sieht man damit auch, wie sich ein Staatsapparat verhält, der unter der Führung der CSU steht. Dazu blicken wir nach München. Manel, einem Mitglied der Falken aus Regensburg, wird hier ein tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Vorfall, um den es sich handelt, der geschah auf der Abschlusskundgebung einer Demo gegen das bayerische sogenannte Integrationsgesetz im Oktober 2016. Manel wird nun vorgeworfen, er habe auf der Abschlusskundgebung gegen das bayerische Integrationsgesetz versucht, einen Polizisten mit einer Fahnenstange zu schlagen. Zeugen im Gericht sagten aus, sie hätten solch einen Angriff nie gesehen. Auf Beweisvideos der Polizei ist seine vermeintliche Tat nicht zu sehen. Dennoch wurde er in erster Instanz zu 5.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Nun wird der Prozess in zweiter Instanz verhandelt.
Wir hatten auf jeden Fall nicht vor, in die zweite Instanz zu gehen eigentlich. Auf jeden Fall hat dann kurz darauf die Staatsanwaltschaftsberufung eingelegt und hat in ihrer Berufung noch weiter ausgeführt, dass auch wegen Widerstand verurteilt werden muss und das bis jetzt nicht passiert ist, was schon eine ziemliche Sache war. Weil in der gesamten Anklageschrift, in der gesamten Akte nie irgendwie ein Wort von Widerstand, im gesamten ersten Instanz nie ein Punkt von Widerstand gefallen ist. Nach dem ersten Urteil zaubert die Staatsanwaltschaft das quasi aus dem Hut.
Die plötzliche Erweiterung der Anklage gegen Manel um den Tatbestand des Widerstands scheint reichlich willkürlich. Und angesichts seines eigenen Prozesses, angesichts der scheinbar willkürlichen Urteile auch in den G20-Prozessen oder auch gegen Abschiebegegner wie die Aktivisten aus Nürnberg, fragt sich Manel,
ob wir nicht vielleicht in den letzten Monaten und Jahren viel zu sehr Wert darauf gelegt haben, den Angriff gegen die reaktionären rechten bis faschistischen Parteien, also die CSU und die AfD zu führen, anstatt vielleicht vielmehr den Punkt darauf zu legen, was eigentlich der Staatsapparat politisch treibt und wie er sich politische Organisationen unterordnet und führt. Und ich glaube, aus dem Gesichtspunkt kann man auf jeden Fall feststellen, dass sowohl die Bundespolizei wie auch der Verfassungsschutz wie auch die anderen Gewaltenapparate politische Tätigkeit betreiben, politischen Einfluss nehmen und der auf jeden Fall in die Richtung staatliche Gewalt ohne demokratische Kontrolle geht. Und das ist Faschismus.
Die faschistischen und konservativen Parteien AfD, CSU und CDU sowie ihre Gewaltorgane wie Polizei und Geheimdienst sind aber schon länger aktiv. Seit dem Oktober 2016 hat sich einiges getan in Sachen Protest, aber auch in Sachen Repression. Nach dem Integrationsgesetz in Bayern kam eben auch die Verschärfung des Strafmaßes für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die Neueinführung des Paragraphen 114, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Vor knapp einem Jahr dann der G20-Gipfel, bei dem sich noch einmal einiges an Protest und Repression summierte. Nun folgen in fast allen Bundesländern neue Polizeigesetze, alle ähneln dem bayerischen. Aber auch die Proteste wachsen an. Die Demo gegen das Integrationsgesetz in Bayern zählte noch knappe 2000 Menschen. Die Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz brachte bis zu 40.000 Menschen auf die Straße.
Ich glaube, das Ganze hat zwei Ebenen. Gerade wenn du auch die Entwicklung ansprichst mit dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz und dann weiter mit der #ausgehetzt-Demo in Bayern, dann ist das etwas, was davon ein Stück weit unabhängig ist. Also ich gebe auf jeden Fall voll recht, dass schon vor dem G20-Gipfel der Staatsapparat angefangen hat, massiv gegen insbesondere die Jugend vorzugehen. Und zum anderen natürlich Gesetzesverschärfungen, die passieren, die in Richtung Ausbau des Gewaltenapparats gehen, nicht nur auf die demokratischen Rechte an sich, sondern, und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, teilweise beginnen die persönliche individuelle Freiheit eines jeden Einzelnen anzugreifen. Und glaube, dieser Effekt hat so viele Menschen auf die Straße getrieben gegen das Polizeiaufgabengesetz und zur #ausgesetzt-Demo.
Auch in anderen Bundesländern finden Demonstrationen gegen die jeweiligen Polizeigesetze statt. Es bilden sich diverse Bündnisse. Dennoch ist Bayern ein Vorreiter in Sachen Gesetzesverschärfung und Lagerunterbringung und auch rhetorisch treibt die CSU die Republik nach rechts. Das stellt auch Aktivistinnen und Aktivisten in Bayern in die Verantwortung, denn dort, wo sie leben, dort, wo sie aktiv sind, sitzt die Partei, die rechts von sich nichts zulassen will, die versucht, die AfD rechts zu überholen und die noch mehr politische Macht hat als die AfD.
Ich glaube, vor allem stellt sie sich vor die Aufgabe, im ganzen Bundesgebiet aktiv zu sein und klarzumachen, was die Bedeutung der CSU und ihre Rolle in Bayern ist. Also natürlich hat man auch irgendwie die Aufgabe, ja, gegen die CSU zu kämpfen, aber das dann als eine bayerische Sache anzusehen, das wäre, glaube ich, der große Fehler. Also wenn man sich erinnert an 1980, als Franz Josef Strauß Bundeskanzler werden wollte, von der CDU-CSU zum Kandidaten gemacht wurde. Der Kampf dagegen, und es waren ja nur ein paar tausend Stimmen, die gefehlt hätten, dass es geworden wäre. Der Kampf dagegen wurde bundesweit geführt und ich glaube auch nur so funktioniert.
Die Prozesse gegen Manel, gegen Abschiebegegner aus Nürnberg und gegen G20 Protestierende binden Kräfte und müssen finanziert werden, bieten aber auch Möglichkeiten. Man kann diese Prozesse politisch nutzen, auch als solidarischer Mensch. Denn je mehr Unterstützung es gibt, desto mehr merken Richter und Staatsanwälte, dass sie mit ihrer Art, Urteile zu fällen und Anklagen zu stellen, nicht länger durchkommen dürfen. An dieser Stelle der Antifa-Nachrichten stellt sich für mich dann die schwere Frage, wie werde ich konkret? Ich habe ein paar Vorschläge. Unterstützt die Genossinnen in eurem Umfeld, die von Repressionen betroffen sind. Betätigt euch in der Roten Hilfe. Besucht Prozesse, um euch ein Bild von ihrem Verlauf zu machen. Der Prozess gegen Manel in München geht am 16. August weiter. Schreibt Soli-Adressen an SJD Die Falken in Regensburg oder an die Abschiebegegner aus Nürnberg, um darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht weitergehen kann. Klar, mit blindem Aktivismus ist nichts gewonnen, aber ein bisschen mehr politische Praxis schadet diesem Land in diesen Zeiten ganz sicher nicht. Es muss verhindert werden, dass die bayerischen Verhältnisse zu bundesdeutschen Verhältnissen werden und auch die bayerischen Verhältnisse gehören vom Kopf auf die Füße gestellt. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Antifa-Nachrichten angekommen. Ihr könnt das Ganze nachhören unter www.radiokorax.de oder bei freie-radios.net. Die nächsten neuesten Antifa-Nachrichten, die gibt es dann wiederum am Donnerstag in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt stabil, der Kampf geht weiter und bis bald.